Hallo zusammen, Boris hier. Kurze Frage. Benutzt ihr in eurer Supply Chain eigentlich schon No-Code-Technologie? Und jetzt sag nicht ja, Fax und E-Mail sind bei uns Standard. Mit No-Code meine ich Plattformen, wo ihr selber Software konfigurieren und maßschneidern könnt, ohne programmieren zu müssen. Schön mit grafischer Benutzeroberfläche, Drag-and-Drop und so. Ich finde sowas ja mega spannend, denn Programmierer sind heute ja rar gesät und traditionelle Digitalisierungsprojekte sind immer teuer, die dauern lange und Software von der Stange passt oft nicht zu den Prozessen, die ja in jeder Supply Chain irgendwie anders sind. Das Problem ist nur, dass ich No-Code im Supply Chain-Bereich noch nicht überzeugend im Einsatz gesehen habe. Aber die Firma Lockward aus Hamburg hat da scheinbar richtig gute Fortschritte gemacht und die will ich mir mal genauer anschauen. Und zwar am 25. April. Da macht Lockward nämlich ein Webinar, in dem sie mir diese No-Code-Plattform mal live zeigen. Und da bin ich mal gespannt, ob ich als stolzer Nicht-Programmierer in der Lage wäre, einen Prozess wie zum Beispiel eine Transportbuchung selber zu automatisieren. Und ihr könnt dabei sein, wenn ich mir das Ganze mal genau anschaue und natürlich auch kritisch hinterfrage. Am 25. April um 11 Uhr geht's los. Anmelden könnt ihr euch unter bit.ly/lockward, also bit.ly/lockward, LOGWARD. bit.ly/lockward. Würde mich freuen, wenn viele von euch dabei sind. Hallo und herzlich willkommen zum BVL-Podcast. Ich bin euer Host Boris Felgendreher und heute schauen wir uns mal gemeinsam an, wie der berüchtigte War of Talent, insbesondere der Kampf um Digitaltalente, in der Praxis aussehen kann. Der Traditionslogistiker Hillmann Worldwide Logistics hat erkannt, dass Digitaltalente eine Schlüsselfunktion für die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens einnehmen. Deshalb wird jetzt nach neuen innovativen Wegen gesucht, die begehrte Zielgruppe anzusprechen. Beispielsweise mit Recruiting-Events im Metaverse. Wie das Ganze funktionieren soll, das erklären uns heute unsere beiden Gäste, Stefan Borgrewe, der Chief Digital Officer, und Patrick Österreich, der Chief Commercial Officer von Hillmann Worldwide Logistics. Bevor wir loslegen, noch ein Hinweis auf einen der Sponsoren des BVL-Podcasts, Metro Logistics. Den Großhändler Metro kennt ihr sicherlich alle und Metro Logistics war ursprünglich ein Metro-Konzerndienstleister, ist aber seit 2020 als eigenständiger Kontraktlogistiker im deutschen Markt aktiv. Das ist natürlich eine sehr spannende Sache, denn das Unternehmen bringt mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Handelslogistik mit. Und von der könnt ihr als Händler und ihr E-Commerce-Händler sowie als Hersteller aus den Branchen Konsumgüter, Technik, Elektronik, Möbel, Lebensmittel oder auch Automobil ab sofort profitieren. Metro Logistics betreibt 9 eigene Multi-User-Logistikzentren an geo-optimalen Knotenpunkten in Deutschland mit einer Lagerfläche von mehr als 500.000 Quadratmetern. Angeboten werden Leistungen der Lager- und Distributionslogistik inklusive der Lebensmittellogistik mit 7 Temperaturzonen. Darüber hinaus steuert Metro Logistics als 4PL-Dienstleister auch die Beschaffungs- sowie Transportlogistik für verschiedene Handelsunternehmen. Und hinzu kommen attraktive Value-Added Services sowie Beratungsdienstleistungen. Also es lohnt sich auf alle Fälle mal vorbeizuschauen unter www.metro-logistics.de. metro-logistics.de. Einen Link zu weiteren Informationen findet ihr auch in den Shownotes. So, und jetzt kommen Stefan Borgrewe und Patrick Österreich. Viel Spaß! Hallo Patrick, hallo Stefan, herzlich willkommen zum BVL-Podcast. Schön, dass ihr dabei seid.
Ja, wir freuen uns auch. Hallo.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Hallo.
Sehr gerne, sehr gerne. Ich möchte heute mit euch darüber sprechen, welche innovativen neuen Wege ihr bei Hillmann geht, um neue Fachkräfte zu rekrutieren, gerade im Bereich IT und digital. Aber bevor wir da tiefer einsteigen, was ihr da genau vorhabt, vielleicht nochmal einen Schritt zurück und nochmal ein bisschen allgemein über diese Fachkräftemangelsituation bei Hillmann zu sprechen. Wo ich hinhöre, ob es nun Logistikdienstler sind, ob Softwareanbieter sind. Alle scheinen das Problem zu haben, gerade in Deutschland. Aber jetzt seid ihr auch ein international aufgestelltes Unternehmen und Fachkräftemangel ist nicht gleich Fachkräftemangel. Patrick, vielleicht kannst du uns mal erklären, wie ihr den Fachkräftemangel aus eurer Sicht als Familienunternehmen, was seit 1800 noch was am Start ist, wie ihr momentan diesen Fachkräftemangel wahrnehmt.
Ja, sehr gerne. Also ich glaube, ich würde die Frage mal so ein bisschen aufteilen in zwei Teile meiner Antwort. Das eine ist, wie sehe ich die aktuelle Situation und woher rührt das aber auch in der Logistikindustrie als solche, ne? Oder woher kommen wir auch? Vielleicht mal zu der ersten allgemeinen Situation. Also wir sind natürlich genauso von dem Fachkräftemangel betroffen wie alle anderen Branchen auch. Na, wir sehen natürlich in den reiferen Industriestaaten, also wenn man mal die G7 heranzieht, einen sehr starken Mangel an Fachkräften, auch an Führungskräften in den einzelnen Positionen, für die wir suchen. Ich meine, man sieht es ja immer wieder in der Presse, ja, dass gerade Fahrermangel, aber auch Mangel an Spezialkräften in der IT, in der Digitalbranche, aber auch im Vertrieb, überall kommst du eigentlich mittlerweile an deine Grenzen, wenn du Fach- und Führungskräfte suchst für deinen Bereich.
Ja.
Also das trifft uns genauso und da sind wir auch nicht alleine. Ich sage mal, in allen Ländern, in denen wir operieren, wenn man jetzt mal Schwellenländer und Wachstumsländer außen vor nimmt, die vielleicht noch in Südostasien ein Stück weit da sind oder auch in Lateinamerika, in reiferen Volkswirtschaften, also gerade in der westlichen Hemisphäre Nordamerika, trifft uns das wahrscheinlich genauso wie alle anderen Unternehmen, die sich in dem Marktumfeld bewegen. Was ich aber auch sehe, und das wäre mein zweiter Teil meiner Antwort, ist ein Stück weit, das ist auch ein selbstinduziertes Problem, weil wir als gerade Transport- und Logistikbranche natürlich auch immer wieder in demselben Teich angeln sozusagen. Ne? Und das ist ja auch ein Stück weit, das ist die Hinleitung für unser Thema heute. Ich muss halt auch mal vielleicht meinen Teich verlassen, wenn ich irgendwie andere Ressourcen und Talentpools anzapfen möchte. Weil wenn ich immer versuche, nur in den Kreisen mich zu bewegen, in denen ich normalerweise in der Vergangenheit meine Fachkräfte und Führungskräfte rekrutiert habe, dann werde ich halt nicht mehr viel Neues entdecken. Ne? Und diese Offenheit würde, glaube ich, uns als Industrie in der Transportlogistik auch ganz gut tun, vielleicht mal Leute zuzulassen, die außerhalb kommen. Da sind wir dann nachher auch beim Stichpunkt Diversity. Also jetzt nicht nur das Thema Gender Diversity, auch so wirklich Diversity of Background, Diversity of Thought, Diversity of Opinion. Also ein Stück weit ist das auch ein selbstverursachtes Problem. Das löst uns natürlich jetzt nicht den Fahrermangel, ne? Weil ich sag mal, als Fahrer musst du halt natürlich halt, ja, musst du Fahrer sein. Da hilft es ja nicht, hilft nicht viel anderes. Aber gerade in anderen Funktionen, in denen wir händeringend Leute suchen, müssen wir natürlich einfach mal den Teich wechseln, um metaphorisch bei dem Thema zu bleiben, um dort ein Stück weit andere Fachkräfte aufzugreifen, die wir vielleicht heute noch nicht angezapft haben.
Ja, in der Tat, vor allem, wenn du mal zurückblickst in eure Historie, es gab ja noch nie Situationen, wo sich die Anforderungen an die Leute, die ihr sucht, so stark geändert hat. Ne? Also der ganze Bereich IT und Digital beispielsweise, der immer höheren Stellenwert einnimmt, und da wirklich auch hervorzustechen und dann zu konkurrieren um diese wenigen Arbeitskräfte, um diese wenigen Talente, die da sind, ist nicht einfach für einen Logistikdienstleister, selbst wenn er gut aufgestellt ist, erfolgreich ist, international aufgestellt ist und so weiter und so fort. Könnt ihr vielleicht ein bisschen ein paar Dinge sagen zu dem Stellenwert, den dieser ganze Bereich IT und Digital in den letzten Jahren eingenommen hat bei euch und wie sich der in den kommenden Jahren entwickeln wird? Welche Stellen existieren da neu? Welche werden neu geschaffen? Was entsteht da gerade? Stefan, vielleicht an dich die Frage. Das ist dein Bereich.
Genau, fange ich mal an. Also erstmal glaube ich, IT&D bei Helmer hat einen Riesenstellenwert und glaube ich auch, der Stellenwert wird immer wichtiger sein. Ich glaube, bei uns auch dadurch ausgedrückt, dass wir sowohl IT als auch digital bei uns im Executive Board verankert haben. Und vor allen Dingen der große Unterschied zu der klassischen Sicht, wo früher gab es halt die IT- und Digitalabteilung, ist, dass gerade Digital ein Kernbestandteil der Wertschöpfungskette wird. Das heißt, egal ob es jetzt um logistische Produkte geht, Luft-, Seefracht, Landfracht oder um Verticals, das digitale End-to-End-Denken, dass man wirklich sagt, von der initialen Anforderungsaufnahme und dem Design von Lösungen bis zur Umsetzung, das komplett zu verankern in die Geschäftsbereiche, ist eigentlich der Riesenunterschied zu dem, wie wir Unternehmen eigentlich klassisch aufgestellt waren. Und dadurch hat natürlich digital einen Riesenstellenwert. Und was man darüber hinaus sehen muss, natürlich, dass am Ende immer darum geht, welche Customer Experience kann man auch leisten als Dienstleister. Und die wird man in der Zukunft auch mehr und mehr eben durch das Ausschöpfen digitaler Möglichkeiten schaffen. Wenn man sich jetzt anschaut, was schon mit Dingen wie, ich glaube, ganz prominente Moment ist ChatGPT, was damit möglich ist, solche Themen auch eben in Lösungen einzubauen und die ganzen Möglichkeiten auch der künstlichen Intelligenz einzubauen. Dafür braucht man eben Fähigkeiten auf allen Ebenen und vor allen Dingen auch verankert in den Geschäftsbereichen. Und das ist eben der Riesenunterschied zu früher, wo man gesagt hat, okay, es gibt eben irgendwie den Business-Bereich und den IT-Bereich. Also der Stellenwert wächst und auch die Rollen haben sich ja komplett verändert. Also früher hatte man häufig irgendwie so den Anforderer aus dem Business-Bereich und dann vielleicht irgendwelche Programmierer, die das dann umgesetzt haben. Und heute ist das ja eine ganz große Palette an verschiedensten tollen Rollen und Fähigkeiten, die man mitbringt. Das angefangen beim digitalen Marketing-Experten, über UX-Designer, die sich eben rein darum kümmern, wie kann man eigentlich Anwendungen bestmöglich so gestalten, dass sie intuitiv sind, einfach sind, agile Coaches, dann eben Data Scientists, die sich ganz extrem damit befassen, wie man eigentlich maximal auch Inhalte verstehen kann, wie man maximal auch aus Daten wirklich Insights generiert, bis hin zu psychologischen Fähigkeiten im Change Management, wo man dann eben auch schaut, okay, wie kann man das eigentlich in die Produkte einbauen, und natürlich Cyber Security Rollen. Also man sieht, da ist ein ganz, ganz großes Portfolio an Rollen auch entstanden, die es so früher klassisch nicht gab, und wo man auch mit der ganzen, also nicht nur mit der Logistikindustrie natürlich konkurriert, sondern mit allen Industrien. Und ich glaube, da ist extrem wichtig, dass man eben auch ganz klar aufzeigen kann, wie wichtig eben diese digitalen Fähigkeiten sind und dass man als Unternehmen verstanden hat, dass das Kernbestandteil der Wertschöpfungskette ist.
Ja, wird es denn in Zukunft eine Situation geben, wo sich diese Abgrenzung komplett auflösen und wo im Prinzip in jedem Geschäftsbereich IT- und Digitalleute integriert sind? Oder wird es immer noch so eine Art Shared Service im IT-Bereich beispielsweise geben, wo sich die verschiedenen Fachbereiche dieser Kompetenz da bedienen können?
Ich glaube, es wird beides geben. Also ich glaube, dass es für mich schwer vorstellbar ist, dass wir in 10 Jahren immer noch Geschäftsbereiche haben, wo nicht auch eben Digitalrollen und Digitalkompetenzen fest verankert sind. Aber natürlich wird es darüber hinaus auch immer Dinge geben, die sind eben nicht nur für einen Bereich interessant, sondern für viele Bereiche. Und da wird es auch immer Shared Services geben. Aber ich glaube, die Kombination macht es dann. Aber sicher glaube ich auch, ist, dass die Verankerung von digitalen Rollen und Berufen in den Geschäftsbereichen dann massiv stattfinden wird in den nächsten Jahren.
Darf ich noch ergänzen? Ich meine, was ja das ganz Spannende ist, auf was Stefan sich ja bezogen hat, ist, sage ich mal, sehr stark, dass es neue Rollen, neue Aufgaben, neue Funktionen vielleicht gibt. Was man aber, sage ich mal, mit zunehmender Digitalisierungsreife einer Organisation merkt, und das merken wir ja auch, ne? Es ist im Endeffekt ein organisatorisches Mindset, was sich etablieren muss, dass du, sage ich mal, vom Design weg her schon digital arbeitest. Und dass sich das in den Köpfen aller Menschen, die in so einem Unternehmen arbeiten, auch tatsächlich in ihrem Arbeitsalltag wiederfindet, wie sie arbeiten und an was sie arbeiten. Weil ich glaube, wenn du das eben in so einer Silo-Funktion oder Shared-Service-Funktion, wie auch immer du es lassen willst, oder nennen willst, lassen möchtest oder belässt, dann findet eine echte Digitaltransformation einer Company auch nicht statt oder einer Firma nicht statt, ne? Weil dann bleibt es immer so eine eigene Blase, in der sich vielleicht irgendwie gewisse Leute bewegen, aber das ist dann immer so ein Stück weit abgekoppelt vom Rest der Organisation. Also ich glaube, die Zukunft, wenn man wirklich einen ernstzunehmenden Schritt in einer Digitaltransformation machen will, dann bleibt einem gar nichts anderes übrig, als das wirklich voll zu absorbieren in die jeweiligen Funktionsbereiche des Unternehmens. Und dann darüber hinaus vielleicht noch so ganz hochtechnologische Teile wirklich irgendwo zentral zu belassen, die mit denen vielleicht jetzt nicht jeder rumexperimentieren kann. Stichwort Cybersecurity. Da kann jetzt ja nicht jeder irgendwie für sich, für seinen Bereich anfangen, mit rumzuexperimentieren, sondern das muss natürlich irgendwie zentral gesteuert und auch zentrales Governance haben. Aber für die echte digitale Transformation der Firma muss es natürlich in meinen Augen ganz klar in die Bereiche integriert werden und auch dort so gelebt.
Ja, wie wichtig ist es euch eigentlich, dass ihr diese digitale Kompetenz tatsächlich im Unternehmen habt? Man könnte ja auch argumentieren, dass ihr euch auf eure Kernkompetenzen fokussieren wollt. Ihr seid ein Logistikdienstleister, ihr wollt Logistikdienstleistungen anbieten und alles andere. Da bedient ihr euch halt im Markt und holt Fachleute dazu und Unternehmen und Berater und so weiter, Softwarelösungsanbieter und so weiter, die entsprechend diese Kompetenz haben. Frage, wie wichtig ist es euch, das tatsächlich auch in-house zu haben? Und wo ist da so der gesunde Mittelweg, sag ich mal?
Ja, also ich glaube, das auszulagern wäre definitiv ein Trugschluss, weil natürlich alle Lösungen der Zukunft auch immer einen ganz starken Digitalpart haben werden. Das heißt, dieses digitale Mindset wirklich zu überlegen, wie kann ich Dinge auch digital umsetzen, das brauche ich halt schon angefangen bei der Entstehung von neuen Lösungen oder bei der Verbesserung von Lösungen, die man im Portfolio hat. Also da wird es nicht ausreichen, Leute zu haben, die einfach nur überlegen, okay, wie kann ich denn jetzt meine analoge Dienstleistung besser machen und dann lasse ich es vielleicht anders programmieren, sondern da braucht man schon eben auch diese digitalen Fähigkeiten, dass man die Kreativität voll rausholt und wirklich guckt, wie kann man von Anfang an eben digital umsetzen. Was man darüber hinaus natürlich auch sagen muss, ist, natürlich kann man nicht alles selber umsetzen. Das heißt, die Geschwindigkeit von Lösungen, die da draußen auch von Startups gerade entwickelt werden, Da ist es eben ganz, ganz wichtig, auch zu verstehen, okay, was bieten diese Lösungen, wie kriege ich die maximal schnell auch getestet, integriert und wie kann ich die auch ganz, ganz schnell in meine Gesamt-Experience einbauen. Aber auch das sind ja alles digitale Denkmuster, die ich als Fähigkeit einfach in der Unternehmung der Zukunft brauche. Sonst habe ich, glaube ich, aus meiner Sicht keine Chance, am Markt bestehen zu bleiben.
Vielleicht auch hier ergänzen, ne? Ich meine, ein Stück weit musst du diese, man kann natürlich jetzt darüber diskutieren, was ist dann unsere Kernkompetenz? Ja, gestern war sie sicherlich die physische Ausführung von Transportdienstleistungen, in Zukunft wird es eher wahrscheinlich die auch eher in ein Management von Daten gehen, mit denen wir unseren Kunden helfen, ihre Supply Chain oder Value Chain zu optimieren. Ich glaube, ich würde es mal so formulieren, was Stefan schon gesagt hat, ne, du musst es im Kern nicht alles selber machen, aber du musst es im Kern beherrschen. Mhm. Ja, damit, ich sage mal, wenn du nur sagst, ey, wir konzentrieren uns praktisch nur auf den physischen Teil, alles andere lassen wir uns irgendwie, kaufen wir uns ein oder kaufen wir uns zu, dann verabschiedest du dich natürlich von einer Zukunftskompetenz, die du dann so einfach ja auch nicht mehr nachbauen kannst, wenn erstmal ein paar Jahre ins Land gegangen sind. Und ich glaube, deswegen musst du es im Kern selber schon beherrschen. Nur du musst es vielleicht nicht selber machen oder umsetzen, sondern musst dir dann vielleicht schon Partner auch holen und Firmen von draußen mit reinholen, die mit dir gemeinsam Dinge entwickeln.
Genau, also dieses Erkennen auch von verschiedensten Möglichkeiten, die eben auch Technologien bieten. Das fällt natürlich, wenn ich diese Kompetenz nicht habe, kann ich auch Lösungen gar nicht ganz anders denken und auf einmal Prozessschritte komplett überflüssig machen oder auch eben vielleicht sogar ganze Produkte komplett verändern, weil mir dann ja die Fähigkeit fehlt, wirklich einzuschätzen, was für Möglichkeiten ich auch wirklich habe, eben auch die Logistik der Zukunft zu gestalten. Und das beruht natürlich extrem auf Technologien, wie künstliche Intelligenz, wie Robotics, wie Cloud-Services. Und die muss ich sehr gut verstehen und auch wissen, was kann ich damit eigentlich in der Logistikwelt bewegen.
Ja, also mit anderen Worten, das Spielfeld, auf dem sich die jungen Talente im Digital- und IT-Bereich austoben könnten, ist in der Logistik enorm. Aber ich behaupte mal, dass es von vielen Bewerbern, die draußen im Markt sind, noch nicht so wirklich wahrgenommen wird. Wie geht ihr damit um? Ich meine, ihr seid ja auch im Wettbewerb mit jungen Startups, die neue innovative Ideen machen und auch mit ganz anderen Branchen konkurriert ihr um diese Talente. Wie stellt ihr sicher, dass ihr als dieses hoffnungsvolle Spielfeld auch wahrgenommen wird, wo Leute auch erkennen, was für ein Potenzial da karrieretechnisch lauert?
Ja, ich glaube, in Summe kann man es vielleicht so zusammenfassen. Ne? Wir sind, was die Vermarktung von uns selbst angeht, da spreche ich jetzt ja nicht nur für Hellmann, sondern wahrscheinlich für die ganze Industrie, noch nicht so wahnsinnig weit, ne, dass wir als super attraktive Alternative angesehen werden zu vielleicht einem Startup-Umfeld, zu einem vielleicht modernen, klassischen Berufszweig oder Berufsfeld, auf dem man jetzt als junger Absolvent oder sowas automatisch aufspringen würde. Mhm. Also ich glaube, da dürfen wir gerne noch ein bisschen mehr auch selber für uns trommeln und Werbung machen. Und uns aber auch in anderen Foren einfach präsentieren. Ne? Das geht wieder so ein Stück weit zurück auf das, was ich am Anfang gesagt habe. Wenn du natürlich immer nur in denselben Teichen unterwegs bist oder in denselben Töpfen angelst, dann wirst du nicht viel Neues dabei erlernen. Und deswegen müssen wir ja auch ein Stück weit mit neuen Technologien, mit neuen Ideen, mit neuen Auftritten spielen, um mal zu schauen, kommen da vielleicht ganz andere Qualitäten und ganz andere Kandidaten auf uns zu, die wir heute noch nicht haben. Grundlegend, glaube ich, was man natürlich bieten kann und auch was wir auch bieten, ist eine Firmenkultur, die eine Sinnstiftung ermöglicht, ja, die einfach mit Werten von Leuten vielleicht auch übereinstimmen, auch die Freiheit, Menschen zu geben, gerade jungen Menschen zu geben, Dinge auszuprobieren, mit Dingen zu experimentieren, auch zu scheitern und daraus wieder dann sich weiterzuentwickeln und weiterzulernen diese Dynamik auch mitnehmen und Dinge nach vorne entwickeln und nicht, sage ich mal, in so einem relativ starren und vielleicht auch etwas nach außen altbacken wirkenden Logistikumfeld zu sein, sondern eben auch klar zu machen, hey, hier passieren gerade ganz viele neue Dinge, ganz viele interessante Geschäftsfelder, die sich auch, die erst am Entstehen sind, wo sich Leute einfach austoben können, ja, wo Leute sich ausprobieren können, wo man Ideen reinbringen kann, wo man sich auch mal selber mit einer eigenen Idee verwirklichen kann und das eben ganz klar auch nach außen zu kommunizieren, dass wir dafür offen sind und auch gewillt sind, Leute bei uns das mal testen zu lassen. Das ist, glaube ich, das, wo wir uns einfach auch noch selber stärker vermarkten müssen.
Ja, vielleicht nochmal ergänzend dazu, auch was Patrick gesagt hat. Ich glaube schon, dass wir eine sehr, sehr spannende Nische bedienen, weil es gibt natürlich viele, viele Traditionsunternehmen, die aber vielleicht auch in der digitalen Transformation noch nicht so weit sind, wo vielleicht auch die Kultur noch nicht ganz dafür gemacht ist, eben auch digitale Dinge gut umzusetzen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich viele Startups, wo man in einem hochdynamischen Umfeld eben ganz, ganz schnell auch Dinge lernen kann, die aber auch sehr risikobehaftet sind. Und wenn man diese beiden Welten sehr gut miteinander kombiniert und sagt, wir haben eine hochkollaborative Kultur, die auch zukunftsgewandt ist und wo man eben über Abteilungsgrenzen hinweg gemeinsam die Dinge angeht, gleichzeitig aber auch ein Traditionsunternehmen ist, was seit sehr, sehr vielen Jahren am Markt ist und eben auch für Verlässlichkeit steht, ne, und für Transparenz, dann ist das schon, finde ich, eine Kombination, die sehr, sehr spannend ist. Und die haben wenige zu bieten, ne, weil viele können das eine oder das andere, aber die Kombination aus beidem finde ich total spannend und die können wir natürlich bei Hellmann auch sehr stark spielen, weil wir das sehr, sehr authentisch auch vermitteln können, dass das das ist, was wir im Kern auch machen.
Ja, das ist auf jeden Fall ein Ass, was ihr im Ärmel habt, ne? Diese Beständigkeit, dieser sichere Hafen, gerade in diesen ungewissen Zeiten, wo Startups untergehen, wo Leute massenweise entlassen werden, so ein Fels in der Brandung, wie jemand wie Hellmann, die seit 1871 am Markt sind. Und das in Kombination mit innovativen neuen Dingen ist schon eine Sache, die man, wenn man sie richtig kommuniziert, dann richtig, glaube ich, durchschlagen kann. Ne?
Wir dürfen auch eins nicht vergessen, unser Geschäft ist ja auch sehr stark global. Also das ist ja nochmal eine zusätzliche Attraktivität, wo sich vielleicht der ein oder andere in einer speziellen Geografie erst breit macht, gerade wenn wir über Startups reden und so weiter. Wir kommen ja schon von einem relativ globalen Background. Ja. Das heißt, du hast natürlich auch immer wieder die Chance, gleich international arbeiten zu können, dich international zu vernetzen, auch mal neue Impulse außerhalb deiner eigenen Geografie oder selbst deiner eigenen Region zu sammeln und auch auf dich wirken zu lassen. Weil ich sage mal, alles das, was wir vielleicht hier in Europa als wahnsinnig innovativ erleben, erleben vielleicht Asiaten schon nicht mehr so wahnsinnig als wahnsinnig innovativ, weil für die ist das schon Alltag. Mhm. Na, also wenn du mal guckst, das Mobile Shopping in Asien ist ja bei uns, ist bei denen weitaus ausgeprägter als bei uns. Da würdest du keine junge Generation mehr finden, die irgendwie in den Laden geht, sondern da würde alles mobile stattfinden. So, aber und diese Sachen aber einfach mal zu verknüpfen und zu sagen, hey, vielleicht aufgrund der Internationalität sehe ich Möglichkeiten, was ich in einer Region oder in einem Land gelernt habe, auch mal woanders zu applizieren. Das ist natürlich auch ein Fund, mit dem wir irgendwie ein Stück weit aufwarten.
Ja, und jetzt geht ihr ganz neue Wege bei der Ansprache. Also es ist ja alles schön und gut, klingt alles sehr plausibel, was wir gerade besprochen haben. Aber dann muss man natürlich auch an die Leute rankommen und das entsprechend kommunizieren. Auch in einem neuen, innovativen, modernen Umfeld, wie man es nicht einfach machen kann, wenn man global operiert. Deshalb bin ich auf euer Metaverse-Event aufmerksam geworden. Wer kann mir ganz kurz mal so einen kleinen Einstieg, Elevator-Pitch beschreiben, wo es bei eurem Hellmann meets Metaverse-Event geht?
Ja, ich kann es mal machen und versuchen, das mal in so 20, 30 Sekunden zusammenfassen. Also im Kern geht es uns darum, um zwei Dinge. Natürlich einmal Metaverse als solches, was ja noch kein feststehender, definierter Begriff ist, was es genau ist, einfach mal sich auszuprobieren und ein neues Format zu entwickeln. Und was wir anfangs gesagt haben, vielleicht auch an einen Talent- oder Kandidatenpool zu kommen, an die man vielleicht über ein klassisches Recruiting nicht drankommt. Wir haben uns ja bewusst erstmal für ein Recruiting-Event entschieden, weil es natürlich ganz gut und ganz gut zu den IT- und Digitalberufen passt. Aber für uns ist im Endeffekt das Thema, wirklich so ein Format mal auszuprobieren, im Metaverse einfach sich mal breit zu machen und zu überlegen, sind so Formate für uns irgendwie auch größer denkbar, auch vielleicht in einem anderen Umfeld denkbar. Von daher ist das vielleicht für uns einfach erstmal der erste Versuchsballon, wenn man es mal in Anführungszeichen so beschreiben möchte, mit dem Themenfeld Metaverse sich auseinanderzusetzen. Wie gesagt, es gibt ja keine feststehende Begrifflichkeit, was genau es ist. Wir werden ja gleich nochmal drüber sprechen, was genau wir da planen und wie was uns da vorschwebt. Aber das wäre erstmal so die Kurzzusammenfassung, was uns da eigentlich getrieben hat, in die Richtung mal zu denken.
Ja, jetzt existiert natürlich bei uns allen irgendwie so eine gewisse Zoom-Müdigkeit. Wir haben jetzt so ein paar Jahre hinter uns von virtuellen Events und von vielen Zoom-Meetings und so weiter. Habt ihr so ein bisschen Bedenken, dass sowas so ein bisschen flach fallen könnte und irgendwie so ein Augenrollen hervorruft, wenn man jetzt plötzlich mit so einem Metaverse-Event um die Ecke kommt, was letztlich von vielen vielleicht so wahrgenommen wird wie irgendeine Art von virtueller Konferenz mit einer VR-Brille. Wie unterscheidet sich das konkret und wie versucht ihr diesen Vorurteilen und dieser Müdigkeit entgegenzuwirken?
Ja, also ich glaube, dass das Metaverse genau im Gegenteil eine gute Antwort sein kann in der Zukunft, eben genau dieser Zoom-Müdigkeit entgegenzuwirken. Weil was uns ja allen gefehlt hat, und in der Covid-Zeit ist es dann extrem lange gegangen, ist ja eben diese physische Interaktion, diese soziale Interaktion, ja, einander spüren, fühlen, und einfach auch sich als Menschen wirklich zu haben. Und ich glaube, die Möglichkeit, die das Metaverse bietet, weil es eben von 2D in 3D geht, weil es eben durch diese Technologien eben dieses, auf Neudeutsch sagt man Immersive, dieser Immersive Experience, also dieses Eintauchen erlaubt, ja, was man ja im Übrigen aus der Gaming-Szene schon seit ganz vielen Jahren kennt, dass man es wirklich viel, viel mehr wieder erlebt und diesem physischen Ereignis viel, viel näher kommt. Also vielleicht provokativ gesagt, kann man sogar sagen, in 5 oder 10 Jahren haben die Metaverse und diese 3D-Welt dafür gesorgt, dass eben das Soziale in die Remote-Welt wieder zurückgekommen ist, weil man eben jetzt solche Technologien hat. Und das wollen wir natürlich einfach auch experimentieren, weil es natürlich eine große Möglichkeit gibt, dass man da nochmal wieder eine ganz andere Interaktion schafft, ein ganz anderes Eintauchen ermöglicht. Und auch dieses Spielerische, was man eben von der Arbeit auch kennt, wenn man vor Ort ist, dass man das da zurückbringt. Und deswegen glaube ich, ist es genau das Gegenmodell. Das Metaverse hat ein Riesenpotenzial, eben wieder mehr Soziales und viel, viel näher an den physischen Arbeitsplatz zu kommen.
Ja, das war, glaube ich, das, was die meisten Leute wirklich bei diesen, in Anführungszeichen, virtuellen Events immer vermisst haben. Ja, schön und gut, man kann sich eine Keynote anschauen, man kann sich irgendwie einen Podcast oder ein Video, Präsentation, alles schön und gut. Aber in dem Moment, wo du mit anderen Leuten, die am selben Event teilnehmen, interagieren willst und musst das über eine Chatmaske machen, dann bricht alles zusammen und keiner hat Lust drauf und das wird vorne und hinten nichts. Aber die Möglichkeiten in so einem Metaverse sind da heutzutage ganz, ganz anders. Beschreibt mal, was ihr euch da konkret von verspricht, wie so ein Event in einem Metaverse tatsächlich anders ist und wie es ermöglicht, tatsächlich diese soziale Interaktion weitaus besser zu gestalten, als wir es normalerweise von virtuellen Events alter Couleur aus der Vergangenheit gewohnt sind.
Also vielleicht mache ich mal den Anfang und Stefan, du kannst ja dann gleich nochmal ergänzen. Ne, also erstmal haben wir ein klares Ziel, dass sag ich mal, potenzielle Kandidaten uns als Unternehmen, worüber wir vorhin gesprochen haben, ja einfach mal kennenlernen und verstehen, es ist nicht nur Transport- und Logistikdienstleistung in seiner relativ vielleicht verstaubten, antiquierten Art, sondern wir haben auch echt innovative Dinge zu bieten, von denen man vielleicht jetzt am ersten Schritt gar nicht so drauf kommen würde. Ne? Und deswegen haben wir uns ja dieses Format ausgesucht, um eben auch diese Innovation ein Stück weit zu unterschreiben oder unterstreichen. Einfach das klare Ziel, erstmal in einen Austausch mit Leuten zu kommen, die sich in dem Forum oder in dieser Technologie einfach auch bewegen. Einen guten Inhalt, also wir haben ganz viele abwechslungsreiche für Welten und Formate ja entwickelt, mit der wir, sag ich mal, uns repräsentieren, aber auch den Kandidaten oder den Bewerbern oder den Interessenten einfach eine Möglichkeit geben, unsere Welt mal ein Stück weit näher kennenzulernen. Wir haben eine recht gute, breite, stabile, interaktive Umgebung uns ausgesucht. Und ich glaube, der große Unterschied, um auf deine Frage zurückzukommen, was ist denn anders als bei einem Zoom-Call, ist eben diese Interaktivität. Also ich kann einen Raum ja als Teilnehmer besuchen, mich mit Experten von Hellmann dort austauschen, in ein Gespräch eintreten, kann den Raum aber auch wieder verlassen, wenn ich vielleicht merke, das interessiert mich jetzt nicht so wahnsinnig. Ich gehe nochmal woanders hin, um dort was zu erleben. Dass, ich sag mal, dieses wie auf einer Konferenz, auf einer physischen Konferenz, ne, ich bewege mich von einem Thema weg zu einem anderen, was mich vielleicht mehr interessiert, das ist ja unheimlich schwer in der Zoom-Technologie oder Teams-Technologie.
Ich kann jetzt nicht.
Da kannst du natürlich auch Räume machen und wechseln, aber das ist ja so ein bisschen stumpf, ne, weil du dann nur das ist ja nach wie vor irgendwie so eine lineare Verschiebung nur von einem Raum in den anderen. Hier kann ich mich wirklich bewegen, ich kann auch mal weggehen und mich mit anderen Leuten austauschen, die vielleicht nicht Teile der Räume sind, aber kann sagen, hey, wie hast du das empfunden? Wir haben gerade über Thema A, B, C gesprochen. Was nimmst du denn aus diesen Diskussionen auch mit? Also dieser Austausch und diese Interaktion auch innerhalb der Bewerber wird ja ein sehr viel stärkeres Erlebnis sein, als du das jetzt rein in einem Zoom-Call machst, wo du eher ja nur immer in eine Richtung jeweils senden kannst und gar nicht so sehr in diesen Austausch kommst. Von daher glaube ich, dass das ein Format ist, was einfach auch mal erfrischend sein wird, so durchzuführen, dass die Leute da tatsächlich was mitnehmen.
Okay, und nur nochmal zum Verständnis, damit wir alle die Eckdaten haben, das findet zu einem bestimmten Zeitpunkt statt, in diesem Fall am 30.03. Es ist ein 4-stündiges Event mit bestimmtem Programmablauf. Es ist auf einer Plattform, auf einer Metaverse-Plattform namens Spatial, da können wir gleich noch ein paar Dinge zu sagen. Ich logge mich da ein als Teilnehmer, also ich werde eingeladen, ich nehme teil und wird dann durch so eine Art Programm geführt und kann aber auch sowohl mit Leuten von Hellmann als auch mit anderen Teilnehmern dort interagieren. Was muss ich dazu mitbringen? Kann ich es auf dem Rechner machen? Muss ich ein Headset haben? Erklär mal kurz, wie so die Grundausstattung aussehen muss für jemanden, der das wirklich in vollen Zügen genießen kann dort.
Ja, also man kann also bis zur VR-Brille natürlich mit vollem Equipment teilnehmen. Man kann das natürlich auch ganz einfach per normalen Zugang, ob es jetzt eine normale Web-Frontend ist, im Browser oder halt eben auch vom Handy, kann man teilnehmen. Ne? Also man muss jetzt nicht wahnsinnig viel mitbringen, das war uns auch wichtig, weil natürlich logischerweise nicht jeder irgendwie eine VR-Brille zu Hause hat, um das Ganze zu machen, sondern es muss möglichst einfach sein, einfacher Zugang sein und natürlich auch selbstsprechend sein. Das heißt, ich logge mich da ein, dann kann ich so ein paar Dinge spielerisch einstellen und dann kann ich mich halt eben in diesen verschiedenen Welten bewegen. Und was halt auch nochmal dazu kommt, was auch ganz wichtig ist, eben, was wir alle aus dem Büro kennen, diese zufälligen Begegnungen, dass ich in jemanden reinrenne oder dass ich irgendwie durch Dinge, die andere tun, nochmal eine Eingebung habe und dadurch mich auch nochmal verändere und mich anders bewege oder woanders hinlaufe. Das alles ist natürlich in so einem Metaverse dann möglich. Und wie gesagt, man braucht jetzt nicht wahnsinnig viel technische Vorkehrungen treffen. Also solange man in irgendeiner Form vor einem Rechner sitzt, wo man Internetzugang hat und einigermaßen Leitung hat, kann man dann schon teilnehmen.
Ja, aber ich bin immer noch als Avatar unterwegs, richtig? Also ich muss mir irgendeine Figur auswählen. Das ist jetzt nicht wie ein Videocall beispielsweise, wo ich wirklich die Person sehen kann, sondern ich bin in einem virtuellen Raum unterwegs und ich bewege mich als Avatar. Das heißt, ich bin auf eine gewisse Weise, in Anführungszeichen, anonym. Und wie kann ich mich zu erkennen geben? Wie weiß ich, wer da neben mir ist, mit wem ich spreche?
Ja, also im Normalfall hat man natürlich auch einen Namen. Jetzt kann man natürlich auch immer einen anderen Namen annehmen und einfach nur so reingehen. Ist natürlich immer möglich. Versuchen das natürlich schon möglichst gut zu validieren. Aber ja klar, es sind Avatare, das ist klar, aber es hat ja auch was Spielerisches und was Leichtes, sich dann so zu bewegen. Und auch meine Erfahrung ist, wer sich schon mal in solchen Welten bewegt hat, das hat was deutlich Persönlicheres als eine 2D-Zoom-Call, wenn man eben als Avatar mit anderen Avataren interagiert und in gewissen Räumen zusammen ist, spürt man einfach was anderes. Also die soziale Bindung ist eine andere und das wird man da auch erleben. Aber klar, es sind natürlich Avatare und noch keine projizierten Menschen oder Ähnliches.
Ja, was habt ihr euch denn für Ziele gesetzt in Bezug auf dieses Event? Das ist jetzt zum ersten Mal, dass ihr das macht. Ihr habt noch nicht so viel Erfahrung, aber ihr habt euch bestimmt ganz konkrete Ziele gesetzt, an denen ihr nachher messen könnt, ob dieses Event so in dieser Form, in erster Version sozusagen, erfolgreich war. Was habt ihr euch vorgenommen? Was habt ihr für Ziele damit?
Ja, also wir haben uns jetzt, sage ich mal, keine harte Zahl an so und so viele Leute müssen da jetzt kommen und dann ist das für uns ein Erfolg. Ne? Für uns ist der Erfolg A, mal, dass wir so ein Event auf die Beine gestellt haben, ist schon mal per se für uns ein Erfolg, weil wir damit mit dem Format einfach mal experimentieren und spielen. Ja. Und dann werden wir ja nachher ein Stück weit sehen, anhand der Reaktion, anhand der Teilnehmer und anhand der Rückmeldungen und des Feedbacks, inwieweit die Leute, die das Event besucht haben, darauf reagieren, positiv wie negativ. Und das werden wir dann auch entsprechend aufgreifen und für die weitere Entwicklung oder für den weiteren Projektverlauf uns dann genau angucken und verarbeiten. Wir hatten eine lange Diskussion, vielleicht einfach mal als Geschmack, ne, als wir das Ganze angefangen haben, vor ein paar Monaten mal zu diskutieren, als es noch eine grobe Idee war, ohne dass jemand wirklich wusste, was machen wir da nachher, ja. Was kommt da final bei raus, hatte jemand, der uns auf diesem Weg begleitet hat, mal die Frage in den Raum gestellt, ja, wie viele Leute erwartet ihr denn da? Ja, und wir haben alle so rumdiskutiert, ja, was könnte denn eine Zahl sein, wie viele Leute denn da kommen? Und dann hat er mal gesagt, naja, ihr könnt es einfach gar nicht wissen. Es kann sein, es kommen 50 Leute. Es kann aber sein, dass 5000 Leute kommen. Ihr könnt es ja gar nicht eingrenzen, weil ihr das noch gar nicht wisst, wie groß diese Spielwiese ist. Mhm. Deswegen haben wir uns irgendwann relativ schnell davon verabschiedet, einfach zu sagen, für uns ist eine Zahl relevant. Für uns ist relevant, dass wir A, das Event auf die Beine gestellt haben, dass wir selber daraus gelernt haben, wie kann man sowas organisatorisch, inhaltlich und auch von der Technologie hinstellen. Und dann, sage ich mal, ist der zweite Erfolg, jetzt das Event durchzuführen und mit den Teilnehmern mal in den Austausch zu gehen und zu sagen, ist das denn ein Format, mit dem man zukünftig weiter experimentieren sollte oder spielen sollte, oder ist das was, wo die Leute sagen, naja, okay, war jetzt mal ganz nett und schön, aber muss man jetzt nicht unbedingt wiederholen. Na, das wäre für uns einfach, das sind für uns die zwei Erfolgsfaktoren, die wir uns mal genauer angucken.
Ja, wie du schon sagst, man muss es einfach mal probieren, weil letztlich weißt du nicht, wie sowas funktionieren kann. Ja. Und man kann jahrelang drüber theoretisch diskutieren, wie sowas aussehen könnte. Aber wenn man es nicht wagt, auch mal wirklich was riskieren. Denn letztlich, ihr wollt ja letztlich auch nach außen hin ein erfolgreiches Event abliefern. Aber es kann sein, dass es flach fällt und irgendwie nur 3-4 Leute da sind. Aber das muss man einfach mal riskieren. Man weiß nicht, wie es funktioniert, wenn man es nicht ausprobiert hat. Ne?
Ja, wir haben so eine super Commercial-Abteilung, da wird das Marketing schon mehr als 3-4 Leute bringen. Davon ja, bin ich überzeugt. Ja. Aber ja, Spaß beiseite, ich glaube, das Learning ist einfach wichtig, ne? Dass man einfach relativ schnell in solche Experimente reingeht und ganz, ganz schnell in die Feedback-Schleife kommt und sagt, okay, was funktioniert da gut und was funktioniert eben noch nicht? Ist die Usability schon gut oder reicht das nicht aus, weil die Leute sagen, oh, ich war vielleicht doch nicht so happy mit dem, wie man da navigiert. Ich glaube, all diese Learnings sind so extrem wichtig auf diesem Weg in diese, ich sag mal, 3D-Welt oder ja, Metaverse, wie auch immer man es nennen will, um dann zu gucken, okay, was funktioniert denn konkret und was funktioniert auch heute noch nicht? Wo muss man nochmal schauen, dass man die Dinge verändert? Ich glaube, dieses Learning ist einfach super wichtig, neben natürlich auch dem Effekt, ja, hoffentlich einfach auch Hellmann sehr, sehr gut zu vermarkten und idealerweise vielleicht auch schon Kandidaten für uns gewinnen zu können, ist das für uns eigentlich das, wo wir gesagt haben, wir wollen lernen und das geht nur, wenn man sich einfach mal traut und in der realen Welt einfach mal eine Feedbackschleife dreht und guckt, wo stehen wir denn eigentlich mit so einem Thema?
Und zumal es ja auch ein internationales Event ist, das heißt, es ist nicht nur für Teilnehmer aus Deutschland, sondern das ist global, richtig? Also ihr habt aus Asien, aus Lateinamerika, Nordamerika. Wird da mal interessant zu sehen, wie weit die verschiedenen Regionen auch sind. Ich kann mir gut vorstellen, dass vielleicht eine Region hervorstechend weiter sind als wir in Deutschland beispielsweise. Ich habe mal im Vorfeld so ein bisschen geguckt, Verkaufszahlen von solchen VR-Brillen, einfach mal als Proxy, so zu sehen, wie wir eigentlich im Vergleich dastehen. Da habe ich gesehen, dass Deutschland nicht in den Top 5 oder Top 6 Märkten ist. Also China, USA und selbst in Europa war UK und Frankreich noch weit vor uns. Könnte vielleicht daran liegen, dass irgendwie die VR-Brille von Facebook, also von Meta, irgendwie kartellrechtlich irgendwie angestoßen ist und deshalb irgendwie so ein bisschen Probleme gab. Vielleicht lag es daran, aber interessant zu sehen, wie weit der deutsche Markt schon ist. Mal so den regionalen Breakdown nachher zu sehen, wäre, glaube ich, super interessant.
Ja, können wir auf jeden Fall Auskunft geben, denke ich, wenn wir es durchgeführt haben. Und wie gesagt, wir haben einfach Bock drauf. Wir wollen einfach auch in diese neuen innovativen Möglichkeiten investieren und einfach uns damit beschäftigen, weil wir fest daran glauben, dass sich auf dem Weg ganz, ganz viele neue Dinge einfach auch ergeben. Und wie gesagt, am Ende kann man, glaube ich, in diesen Themen nur Erfolg haben, wenn man sich einfach mal traut, reinzugehen und zu schauen, okay, wo stehen wir eigentlich damit? Was können wir mitnehmen und was ist noch verbesserungswürdig?
Ich finde das mega spannend. Oft wird uns ja in Deutschland vorgeworfen, dass gerade auch dem deutschen Mittelstand wird vorgeworfen, dass sie echt wirklich nur dann Dinge ausprobieren, wenn sie schon 1000-mal irgendwie von anderen vorgetestet wurden und sich etabliert haben. Und ganz am Ende, wenn dann wirklich was im Mainstream angekommen ist, dann springt der deutsche Mittelstand auch mit aufs Trittbrett auf sozusagen. Das ist mal ein anderes Beispiel, wo ihr wirklich vorangeht und einfach mal was ausprobiert, auch wenn es irgendwie nicht funktioniert. Wer weiß, vielleicht funktioniert es auch nicht, was ich nicht glaube. Aber gibt es denn schon so ein paar Learnings? Ich meine, hier sind ja eine ganze Reihe an Zuhörern, die vielleicht ähnliches vorhaben, ähnliches mal ausprobieren wollen. Nicht nur eure Konkurrenz, sondern auch andere, die in anderen Bereichen unterwegs sind. Gibt es jetzt schon ein paar konkrete Learnings, wo ihr jetzt schon sagt, okay, nach dieser Vorphase, diesen paar Monaten, seitdem wir das erste Mal darüber gesprochen haben und jetzt ein paar Tage, bevor es losgeht, gibt es jetzt schon so ein paar Learnings, die ihr teilen könnt?
Ja, ich glaube, was man sicherlich teilen kann, ist eine Truppe um sich zu scharen, die einfach Lust und Mut hat, sowas auszuprobieren, weil genau den Punkt, den wir gerade eben schon besprochen haben, ne? Niemand weiß, was kommt hinten bei raus. Es kann ein Erfolg werden, es kann ein Misserfolg werden. Einfach Leute um sich zu scharen, die erstmal grundlegend Bock auf das Thema haben, sich dann auch nicht davor scheuen, falls es nachher in die Hose geht, das ist das eine. Auch Dinge zu machen, obwohl man vielleicht keine Antwort drauf hat. Wir haben ganz oft, waren wir ja an einem Wegpunkt, wo wir gesagt haben, wie wollen wir das eigentlich konkret machen? Und alle haben gesagt, keine Ahnung, wie wir es machen, aber lass es uns einfach irgendwie einbauen. Wir kriegen das schon nachher hin. Ne? Dann einfach auch sich wirklich eine ambitionierte Zeitachse vorzunehmen und genau eben nicht es zu Tode denken, in Anführungszeichen. Ne? Man ist schnell versucht dann zu sagen, ja, für so ein Projekt brauchen wir irgendwie ein ganzes Jahr und da müssen wir über alle möglichen Details nachdenken und so weiter. Kann man machen. war jetzt aber auch Stefan und mein Anliegen, da eher Geschwindigkeit vor Perfektion walten zu lassen. Um wirklich zu sagen, lass es uns mal ausprobieren und gucken, bevor wir uns jetzt ewig lang das Hirn zermartern, ob das jetzt die richtige Farbe oder der richtige Raum ist. Lass es uns ausprobieren, wir nehmen das Feedback mit und die Leute, und da hoffe ich ja sehr drauf, dürfen uns auch ganz stark gerne kritisieren, wenn wir Dinge nicht gut gemacht haben, weil da lernen wir das meiste draus.
Ja,
ich hoffe ja, dass viele Leute kommen, die nicht nur applaudieren, sondern die auch sagen, Mensch, erstmal finde ich es gut, dass ihr es gemacht habt, aber es gäbe vielleicht hier 7, 8 Sachen, die könnt ihr echt noch verbessern. Genau darauf hoffen wir ja. Also wirklich diese Geschwindigkeit vor Perfektion auch zu machen. Ja, und natürlich sich einfach auch Rat und Tat zur Seite zu holen, die an Leuten, die vielleicht jetzt nicht im eigenen Unternehmen stecken, aber zumindest schon mal eine Idee davon haben, was ist das Potenzial, was kann man wirklich machen, was kann man auch innerhalb von kürzester Zeit vielleicht umsetzen, ohne dass man da jetzt irgendwie Millionen von Euro investieren muss, sondern einfach mit einem kleinen Projektteam wirklich mal sowas auf die Beine stellt und das Projektteam auch nicht zu groß macht. Das wären zumindest meine Learnings. Ich bin mir sicher, Stefan hat auch noch mal ein paar Sachen, die er gerne ergänzen möchte.
Im Wesentlichen hast du alles genannt. Ich denke, einen professionellen Partner sich auch zu holen, der eben auch die Umsetzung schon mal gemacht hat, weil das einfach einen enormen Geschwindigkeitsvorteil bietet und eben auch für uns dann wieder wichtig war, eben auch so ein paar Learnings einfach schon vorher mitzunehmen, bevor wir selbst nochmal in irgendwelche Dinge reinrennen und die vorher nicht gemacht haben. Also das war für uns, glaube ich, auch nochmal so ein Schlüsselfaktor, einen guten Partner an der Seite zu haben. Genau, und ich glaube, was immer wichtig ist, auch so eine diverse Gruppe an Testern und an denen man es mal zeigt, weil man einfach auch da wieder von so vielen verschiedenen Perspektiven sich bewegen kann in solchen Räumen. Das ist dann immer total spannend. Ich glaube, wenn man so 3 Vertriebler oder 3 BWLer da reinpackt, dann bewegen die sich ähnlich. Aber wenn man dann einen aus der Kern-IT und nochmal jemanden aus dem Change und jemanden nochmal ganz woanders her aus einer anderen Region da rein bewegt, dann sieht man schon wieder, was man noch so alles anstellen kann in so einer Plattform. Auch das ist total spannend und ist total hilfreich, weil man frühestmöglich schon viele Perspektiven, wie man sich eigentlich da bewegen kann, auch dann schon mitnimmt und die direkt dann auch lernen kann.
Ja, du sagst, man braucht kompetente Partner. Was für eine Art von Partner habt ihr für dieses konkrete Event da genutzt? Und magst du vielleicht sogar den Namen nennen von dem Partner?
Ja, also jetzt, glaube ich, kein Geheimnis. Also wir haben das mit Capgemini zusammen gemacht, die da eben auch schon Expertise haben, sowohl in der Konzeption von solchen Räumen als auch in der Umsetzung. Und haben das mit denen dann zusammen auch getrieben, haben mit denen auch schon länger eine partnerschaftliche Verbindung und haben in dem Zuge dann gesagt, okay, wir wagen dieses Experiment dann zusammen mit Capgemini.
Ja, ich bin sehr, sehr gespannt. Nochmal, also das Event ist am 30.03. Also es gibt noch genug Zeit, sich anzumelden. Ich habe mich heute angemeldet, ich habe noch keine Rückmeldung bekommen. Vielleicht werde ich noch irgendwie ausgesiebt, weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber wenn ich eingeladen werde, wenn ich den Zugang bekomme, bin ich auf jeden Fall dabei. Wir lassen einen Link in den Shownotes mit allen Informationen zur Landingpage und so weiter und Informationen, wenn Leute Interesse haben. Idealerweise sind auch ein paar IT- und Digital-Talente dabei, die dann letztlich dann irgendwann vielleicht bei euch landen. Das wäre natürlich die Idealkonstellation.
Das wäre jetzt auch meine Frage. Kannst du programmieren?
Ich werde es mir aneignen. Extra für den Job. Danke. Patrick, Stefan, vielen Dank für das interessante Gespräch und ich wünsche euch viel, viel Erfolg mit eurem Experiment im Metaverse. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut.
Vielen Dank.
Dankeschön.
Tschüss.
So, das war der BVL-Podcast über Hellmanns Jagd auf Digitaltalente im Metaverse. Falls ihr Interesse habt, mal reinzuschauen in das besagte Event am 30. März, dann findet ihr dazu einen entsprechenden Link in den Shownotes. Für heute sage ich Tschüss und auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal. Euer Boris Felgendreher.